Hallo zu Da haben wir den Salat, dem Alphabet-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin der Jens vom Alphabet-Team und heute freue ich mich auf eine ganz besondere Gesprächspartnerin, die uns per Videocall zugeschaltet ist, und zwar Schwester Christa Weinrich. Sie lebt und arbeitet in der Benediktinerinnenabtei zur Heiligen Maria in Fulda und baut dort im Klostergarten Mischkulturen an. Sie hat auch einige Bücher zu diesem Thema veröffentlicht und wie sie das Prinzip Mischkultur anwendet und wie man es auch im eigenen Garten nutzen kann, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Schwester Christa.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf und begrüße Sie auch ganz herzlich.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Schwester Christa, Sie sind ausgebildete Gartenbauingenieurin. Seit wann sind Sie denn in der Abtei Fulda und können Sie sich noch erinnern, wie der Klostergarten aussah, als Sie zum ersten Mal dorthin kamen?
Ich bin 1976 hier in das Kloster eingetreten. Ja, die Fläche des Klostergartens war schon genauso. Wir haben aber sehr viel mehr Gemüse damals angebaut. Vieles war auch noch in der Versuchsphase. Heute können wir schon auf sehr viele Ergebnisse zurückgreifen und müssen nicht mehr so viel neu ausprobieren. Der Garten, wie gesagt, ist noch genauso groß, aber wir haben jetzt weniger Gemüse, dafür mehr Kräuter, mehr Obst und einige Stücke mit Wild, Rasen, Blühstreifen für unsere Bienen, ein Insektenhotel haben wir im Garten, ein ganz großes. Ja, jedenfalls ist der Garten sehr schön. Ach, ganz wichtig ist natürlich auch der Kompostplatz für uns. Damit hat eigentlich alles angefangen. Unsere Schwester Laurentia, die schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs ganz konsequent keinerlei chemische Düngemittel und Gifte mehr in den Garten gelassen hat. Sie wollte vor allem den Boden gesund erhalten. Und das erreicht man natürlich, wenn man den Kreislauf Boden schließt und eben alles Mögliche kompostiert, so viel Kompost als möglich in den Garten bringt. Dann kann man auf chemische Düngemittel verzichten und die Pflanzen werden gesunder.
Und Sie sagen, die Größe hat sich nicht verändert. Wie viel Anbaufläche haben Sie dort denn im Klostergarten?
Es sind ungefähr 2000 Quadratmeter.
Das ist ja schon eine ganze Menge. Abrechnet,
ja. Ist doch einiges, ja.
Und wie kam es dazu, dass Sie sich um den Klostergarten gekümmert haben? War das von Anfang an so?
Ich bin als junge Schwester mit in den Garten gekommen. Eigentlich erstmal nur so einigen Tagen in der Woche. Das hat mir so großen Spaß gemacht. Das hat auch immer sehr gut geklappt, was ich gemacht habe. Die Pflänzchen sind gewachsen. Und dann durfte ich vom Kloster aus auch noch zum Studium, zum Gartenbaustudium. Ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt, weil ich von den Schwestern hier, meine ich, genug Erfahrungswissen mitgeteilt bekommen habe. Aber für unsere Abtei war es dann doch wichtig, dass jemand eine wirkliche Ausbildung absolviert hatte. Aber ich kann wirklich im Rückblick auch sagen, das meiste habe ich von unseren alten Mitschwestern gelernt, die mir das einfach weitergegeben haben.
Ja, und eine Person war dabei, glaube ich, sowohl für Sie als auch für Ihre Mitschwestern eine wichtige Inspiration, nämlich Gertrud Frank.
Richtig, ja.
Warum? Wer war das? Vielleicht können Sie das mal erzählen.
Also in den Anfangsjahren ging es vor allem darum, den Boden gesund und lebendig zu erhalten. In den 1960er Jahren kam dann der Begriff Mischkultur dazu. Und das ist ja ein Phänomen, dass sich alle diese engagierten Biogärtner irgendwie untereinander kannten, ohne Internet, ohne soziale Netzwerke, einfach weil irgendjemand einen darauf aufmerksam gemacht hat, da ist jemand, der hat das und das veröffentlicht, das müssen Sie unbedingt mal lesen. Und so kam dann der Kontakt zustande. Mit Frau Frank hat sich dann eine regelrechte Freundschaft entwickelt. Sie hat uns mehrmals besucht und wir sie. Beide Gärten liegen ja in ganz unterschiedlichen Klimagebieten und da war es sehr von Vorteil, dass wir uns austauschen konnten, uns über unsere Erfahrungen. Vor allem in den 70er Jahren wurden da immer wieder neue Erfahrungen gemacht, ausgetauscht. In den 70er Jahren war dann auch dieser ganz, ja, bis ins Kleinste ausgearbeitete Mischkulturenplan von Gertrud Frank fertig. Sie hat ihren Garten halt so konzipiert, dass sie diesen Plan nur ein einziges Mal ausarbeiten musste. Und jedes Jahr verschoben sich die Reihen um 25 Zentimeter, sodass der immer wieder verwendet werden konnte.
Mhm. Cleveres ja, System.
Haben das ganz so exakt nachgemacht. An manchen Flächen haben wir es versucht. Diese Reihenmischkultur haben wir auf großen Flächen immer noch in unserem Garten. Aber dazwischen haben wir dann auch immer wieder versucht, Mischkultur in Beeten anzubauen, weil wir in verschiedenen Schriften das ja an unsere Kunden, an viele Kleingärtner weitergeben wollten. Und da ist es einfach zu kompliziert gewesen, diesen ausgearbeiteten Plan für jeden Garten anzupassen. Und einfach, wer anfangen will, hat es einfacher, wenn er auf verschiedenen Beeten einfach Mischkulturen anbaut.
Ja, darüber werden wir gleich noch sprechen. Sie haben noch die unterschiedlichen Klimazonen angesprochen. Sie sind ja in Fulda. Ist das noch Rhön, glaube ich, ne?
Ja, vor Rhön. War früher ziemlich raues Klima. Inzwischen haben wir auch große Hitzeperioden im Sommer.
Und Gertrud Frank saß, soweit ich weiß, auf der Schwäbischen Alb.
Ja. Vor allen Dingen der Boden ist da sehr unterschiedlich.
Ja. Lassen Sie uns vielleicht mal den Begriff nochmal klären zu Beginn. Also, was bezeichnen Sie denn als Mischkultur?
Das bedeutet einfach, dass man viele unterschiedliche Pflanzenarten auf möglichst kleiner Fläche zusammen anbaut. Früher oder in Großbetrieben ist es ja so, dass man eine einzige Pflanzenart auf einem ganz großen Feld oder großen Beeten anbaut, beispielsweise Kartoffeln oder Weizen oder Rüben oder Ähnliches. Die Gärtner haben das mit großen, kompakten Beeten oft nachgemacht. Ein Beet mit Salat, ein Beet mit Bohnen meinetwegen und ein Beet auch mit Frühkartoffeln. Und davon ist Gertrud Frank abgekommen, weil sie verschiedentlich bemerkt hat, dass Pflanzen in bestimmten Nachbarschaften besonders gut gedeihen oder eben kaum gedeihen. Und dann haben wir mit ihr zusammen auch in die Natur geschaut und festgestellt, ja, das ist genau das Prinzip, was wir da abgucken können. Da haben sich im Laufe der Jahre ja Pflanzengesellschaften gebildet, die sich wirklich gegenseitig stützen, teilweise sogar regelrecht dem Wort nach, stabilere Pflanzen neben leichten, die sonst von jedem Wind umgehauen wurden. In der freien Natur gibt es ja keine Gärtner, die dann Stützen anbringen und die gefährdeten Stauden anbinden oder Tomaten anbinden. Da müssen die Pflanzen ja sehen, wie sie zurechtkommen. Und eben unterschiedliche Nährstoffausnutzung. Das war alles in der Natur vorgegeben. Wir brauchten das nur nachzumachen. Aber natürlich geht das nie so, wie man das in der Natur vorfindet. Aber man kann wirklich versuchen, daraus zu lernen und immer wieder neu Pflanzen zusammenzustellen und zu gucken, was geschieht, wie wachsen sie, was wird draus.
Das heißt, was konkret sind denn dann die Vorteile? Also warum sollte ich als Hobbygärtner oder Hobbygärtnerin meine Beete mit Mischkulturen planen?
Ja, stellen Sie sich mal vor, ein großes Beet mit Kohl, so in Norddeutschland gibt es das ja, ist da. Diese Kohlpflanzen senden alle für uns nicht wahrnehmbare Duftstoffe aus. Die werden von den Kohlschädlingen kilometerweit registriert und dann fliegen sie alle auf dieses Kohlfeld zu, haben da Nahrung in Fülle und können sich ungehindert vermehren. Wenn aber auf einem Stück Land ganz viele unterschiedliche Pflanzen stehen, dann entsteht von vornherein ein Duftgemisch, das die Schädlinge verwirrt und sie finden ihre Wirtspflanzen schon mal von vornherein gar nicht. Das ist einmal der erste große Vorteil. Der zweite ist, viele Pflanzen haben unterschiedliche Wurzeltiefen. Da gibt es die Flachwurzler, dazu gehören Radieschen und Gurken beispielsweise. Dann gibt es die Tiefwurzler, die dann ziemlich nah daneben können, weil sie sich ja, weil sie nicht in Nahrungskonkurrenz stehen, weil sie ganz andere Wurzeltiefen haben und dann aber auch die Nährstoffe unterschiedlich gut ausnutzen können. Es gehen dann auch nicht so viel verloren durch Auswaschung. Dann gibt es den Vorteil, dass Pflanzen manchmal schlank und hoch wachsen. Dazwischen ist aber viel unbedeckter Boden und da kann man kleinere Pflanzen dazwischen setzen, die dann wie so kleine Regenschirmchen die Sonne oder starken Regen abschirmen. Beispielsweise Spinat oder Melde kann man dann zum Beispiel zwischen dicke Bohnen setzen oder zwischen Mais und hat dann ja den Vorteil, dass der Boden darunter locker und feucht bleibt. Dann ein Vorteil habe ich ja schon genannt. In einem Gartenbuch habe ich gelesen, das sind Schutz- und Trutzbündnisse, die die Pflanzen dann schließen. Also, dass sie sich gegenseitig vor Schädlingen schützen und Schädlinge abwenden. Dann gibt es aber auch noch solche Kombinationen, die sich wirklich durch ihre Ausscheidungen im Wachstum fördern oder eben, das gibt es auch, sich im Wachstum hemmen. Diese Pflanzenförderung, die ist teilweise bei Blumen uns bekannt und von vielen Biogärtnern auch schon ja, beobachtet worden, dass beispielsweise, wenn Maiglöckchen in einem Glas mit Tulpen stehen, dann werden die Tulpen sehr viel schneller welken. Reseda ist auch so eine Pflanze, die andere Pflanzen schnell zum Abwelken bringt. Dagegen, wenn man einen Thuja-Zweig zu Pflanzen stellt, Schnittblumen, die sonst schnell welken, da werden die erheblich länger frisch bleiben.
Das heißt, man kann sagen, diese Pflanzen kommunizieren in irgendeiner Weise miteinander. Also es gibt irgendeine Form von Botenstoffen und wie beim Menschen auch, mögen sich gewisse Nachbarn heben und manche nicht.
Richtig. Für Biogärtner, die anfangen wollen, ist es eigentlich zunächst mal wichtig, die Kombinationen zu kennen, die sich wirklich gegenseitig hemmen. Mhm. Die sind ja eigentlich schon festgelegt und man muss die Fehler dann nicht nochmal machen. Während es eine Unmenge Kombinationen gibt, die noch gar nicht ausprobiert sind, vor allen Dingen mit Blumen und Kräutern. Und da kann jeder noch experimentieren. Ich glaube, also ich finde es eigentlich schade, dass die Wissenschaft sich da noch nicht mehr mit befasst hat, obwohl es in den 1934er Jahren, glaube ich, da gab es schon mal Veröffentlichungen, die haben festgestellt, dass beispielsweise, wenn Erbsen neben Senf wachsen, dass die Erbsen nicht nur besser wächst, sondern dass die Erbsen auch erheblich mehr Carotingehalt haben. Oder dass manche Pflanzen neben anderen Nachbarpflanzen ein viel besseres Resistenzverhalten gegenüber auch pilzlichen Krankheiten zeigen. Das haben wir übrigens festgestellt, wenn wir Basilikum zwischen Gurken pflanzen, dann bekommen die Gurken kaum Mehltau oder halt ganz spät im Jahr, wo man dann sowieso nichts mehr machen braucht.
Ja, ich habe hier gefunden, also in den 30er Jahren hat der Botaniker Hans Mollisch tatsächlich schon darüber gesprochen, über dieses Phänomen der Allelopathie, der Einfluss einer Pflanze auf die andere.
Ja, aber es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass das immer so abgetan wird, obwohl diese Beobachtungen da sind, dass sich da keine Wissenschaftler wirklich dran machen und das mal wirklich belegen. Bis jetzt heißt das immer nur, ja, das sind alles nur Erfahrungswerte.
Okay, dabei gibt es tatsächlich wissenschaftliche Begründungen dafür.
Ja, richtig, die fehlen.
Okay.
Mir reichen die Erfahrungswerte für unseren Garten durchaus, denn die zeigen, dass...
Sie sind ja auch schon sehr umfangreich, wenn ich mir schaue, wie viele Bücher Sie damit schon geschrieben haben. Ich möchte noch mal ganz einhaken. Ganz vieles von dem, was Sie gerade gesagt haben über also von der Natur abgeschaut, gegenseitige Symbiosen. So. Das erinnert ja schon sehr auch an das Prinzip Permakultur. Wo ist denn die Grenze zwischen Permakultur und Mischkultur?
Permakultur, die geht das ganze Jahr über weiter. Mischkultur ist so, dass sie doch im Winter dem Boden eine Pause gönnt. Nicht immer, wenn es halt nicht friert, dann bleibt der Senf, den wir dann im Herbst als Bodenschutzpflanze säen, oft auch stehen und friert nicht ab. Aber trotzdem sind das so ein paar Monate, wo der Boden dann, jedenfalls bei uns und bei vielen Kleingärtnern auch, eine Pause hat.
Ja, verstehe ich. Ich möchte mal eine Frage aus unserer Community mit einstreuen. Und zwar wurde gestern gefragt von jemand, ich habe mir ein neues Hochbeet gekauft und lese überall, dass ich im ersten Jahr nur Starkzehrer anbauen soll. Was sagen Sie denn dazu, zu dieser Frage?
Ja, so ganz richtig ist das nicht. Starkzehrer ist schon gut, aber es gibt auch Starkzehrer, die in der Wurzel dann viel Nitrat speichern und das ist dann doch wieder nicht gut. Im ersten Jahr, da ist die Verrottung der unteren Schichten halt sehr groß und es entsteht oft ein Nitratüberschuss. Und den nehmen die Pflanzen unterschiedlich auf. Die Starkzehrer, die beispielsweise Früchte ausbilden, wie zum Beispiel Tomaten oder Gurken, die kann man ohne weiteres anbauen, weil in den Früchten so gut wie kein Nitrat gespeichert wird. Aber beispielsweise Kohlrüben sind ja auch Starkzehrer. Aber in allen Wurzeln, in allen Rüben, von Kohlrabi bis Radieschenrettich, da wird sehr viel Nitrat gespeichert. Dazu kommt noch eine Pflanzenfamilie, die besonders gefährdet ist. Was heißt gefährdet? Die besonders viel Nitrat aufnimmt und es dann halt speichert. Das sind die Gänsefußgewächse, Spinat, Mangold, rote Rüben. Die sollte man auf gar keinen Fall im ersten Jahr anbauen. Mhm. Aber ansonsten...
Ja, wobei, mir wurde auch schon erzählt, Spinat als Vorkultur, als Bodenverbesserer, ist ja durchaus auch üblich. Also, dass Leute quasi am Anfang des Jahres erstmal das komplette Feld mit Spinat bepflanzen und dann entweder ernten oder abhacken und als Mulch sozusagen liegen lassen.
Das ist auch eine Methode, wenn man den Spinat dann nicht isst, ist das akzeptabel. Dann ist das lose mit Nitrat erstmal weg. Mhm. Und im zweiten Jahr, da hat sich das dann schon ausgeglichen.
Ja, okay. Vielen Dank. Dann werden wir das natürlich auch so weitergeben, einen Tipp an die Community. Und wenn wir mal ein bisschen konkret in die Planung reingehen, Sie empfehlen normalerweise feste Reihenbreiten von circa 1,20 Meter. Wie kam man denn auf diese Breite?
Also das ist ein Erfahrungswert. Das haben Gärtner in Jahrhunderten herausgefunden. Und zwar schon im Mittelalter gab es schon Beete. Da wurde gesagt, die sollen 1,50 Meter breit sein. Dann zu beiden Seiten ein Weg. Dann kommt man von beiden Seiten gut bis zur Mitte dran, ohne drauf zu treten.
Ah, okay, also rein praktische Gründe, dass man halt überall rankommt sozusagen.
Ja, einfach nur praktische Gründe, richtig.
Okay, verstanden. Und jetzt würde ich mal gerne ein bisschen tiefer einsteigen und zwar in so ein paar Begrifflichkeiten. Ich weiß, Gertrud Frank hat das Ganze so in ABC-Kulturen eingeteilt. Und bei der Mischkultur spricht man eher so von Leitkultur, Begleitkultur und Mischkulturpartnern. Können wir diese ganzen Begriffe vielleicht mal ein bisschen erläutern?
Ja, es gibt ja Pflanzen, die brauchen die ganze Vegetationsperiode, um heranzuwachsen. Die muss man schon sehr früh auf das Land setzen und brauchen bis zum Oktober, manchmal bis zum November, beispielsweise der Sellerie oder Spätkohlarten, die brauchen das ganze Stück. Das sind dann, diese Kulturen nennt Frau Frank die A-Kulturen. Dann gibt es welche, die brauchen einen großen Teil der Vegetationsperiode, um heranzuwachsen. Und dann gibt es welche, die wachsen ganz schnell. Die kann man immer wieder dazwischen streuen. Dazu gehören Radieschen. Mhm. Weiß ja jeder, wie schnell die wachsen im Sommer. Ja. Dazu gehört auch Gartenkresse. Die Kresse, die man im Supermarkt bekommt, ist ja eigentlich Gartenkresse, nur wird die schon verkauft, wenn sie nur kein Blätter hat.
Naja, also die wächst ja auch wirklich schnell. Also.
Ja, also die kann man immer dazwischen setzen. Dann gibt es Schnittsalate, die im Sommer sehr schnell wachsen. Die kann man auch noch dazwischen setzen. Aber bewährt hat sich auch zwischen Kohlarten, die lange stehen. Die brauchen ja viel Platz. Also ich werde oft gefragt nach den Abständen zwischen einzelnen Pflanzen. Im Mischkulturengarten muss man eigentlich nur die Abstände dieser sogenannten A-Kulturen wirklich einhalten. Mhm. Und da kann sich jeder einfach vorstellen, wie viel Platz so ein fertiger Rotkohlkopf einnimmt. Ja. Der ist ja ganz schön mächtig. Und das sind schon 40 Zentimeter bestimmt. Die muss man einhalten. Aber das kleine Pflänzchen, das ist halt zunächst mal sehr klein und dann sieht das ganze Beet noch sehr nackt aus. Und das kann man ja ausnutzen, indem man dazwischen schnell wachsende, beispielsweise Salat oder Kohlrabi. Und das ist jetzt vielleicht zwischen Kohl nicht so die ideale Mischkultur, aber es geht trotzdem, wenn der Boden in Ordnung ist. Man kann auch abwechseln, das haben wir auch schon gemacht, zuerst zwischen zwei Spätrotkohlpflanzen einen Kohlrabi, zwischen die nächsten beiden einen Salat, einen Kopfsalat. In der nächsten Reihe hat man dann Sellerie, da ist es genauso, der wird auch mächtig groß. Da kann man auf jeden Fall Kohlpflanzen, die schnell wachsen, dazwischen setzen, beispielsweise schnell wachsenden Kohlrabi. Da kann man auch, das haben wir auch schon gemacht, zwischendurch immer so zwei kleine Reihen Radieschen sogar mal zwischensäen, zwischen den Sellerie noch. Allerdings haben wir sogar in den letzten Jahren festgestellt, dass wir den Sellerie gar nicht mehr unbedingt auf die Beete setzen, sondern wir setzen den zwischen die Tomaten zum Teil, weil er da ausgesprochen gut wächst. Und den Tomaten tut's auch gut. Und Petersilie, die kommt auch immer zwischen die Tomaten.
Sehr gut. Das heißt, mal ganz vereinfacht gesagt, ich orientiere mich jetzt bei der Beetplanung mal erstmal an der Pflanze, die hier die meiste Zeit in diesem Beet verweilt. Und das ist sozusagen meine Leitkultur.
Ja.
Und drumherum gibt es Partner, die da gleichzeitig stehen, die also diese Leitkultur begleiten.
Ja.
Und es gibt aber auch Vor- und Nachkulturen, die eben zeitlich davor oder danach gesetzt werden, die aber schneller wachsen.
Ja. Also so typische Vor- und Nachkulturen, das ist Feldsalat und Spinat. Mhm. Die kann man, gerade Feldsalat, den kann man sehr gut auch nach der Ernte noch, beispielsweise nach der Möhrenernte, noch säen. Spinat kann man im Frühjahr ganz früh schon aussäen. Das hat ja Frau Frank gemacht. Die hat ihren Garten ganz mit Spinat zunächst mal eingesät und dann zwischen diesen Spinat ihre A, B, C-Kulturen gesetzt.
Interessant. Okay, weil das ist immer, gerade wenn man jetzt zum ersten Mal so eine Beetplanung macht, dann ist man so ein bisschen überfordert. Aber dann gibt es ja ein ganz gutes System, wie man vorgehen kann.
Ja.
Das wäre so eine Grundregel. Gibt es noch mehr Grundregeln, wie man denn vorgeht oder vorgehen könnte, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern für Ihre Beetplanung mit auf den Weg geben können?
Grundregeln? Ja, also natürlich sollte man sich auch Gedanken machen, welche Pflanzen brauche ich überhaupt in großen Mengen. Es gibt immer wieder Zucchini-Schwämmen, weil die Zucchini-Pflanzen oft wahnsinnig fruchtbar sind und keiner so viel Zucchini braucht, wie zwei Pflanzen vielleicht schon im Garten abgeben. Also da würde man dann sagen, da reicht eine. Oder bei Liebstock braucht man auch nicht mehrere Pflanzen, sondern da reicht ein Liebstock für zwei Familien vielleicht sogar.
Ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Viele Zucchini, oder wie viele Zucchini eine Pflanze an Ertrag bringen kann, ja.
Genau. Und wenn man dann denkt, ach, jetzt sind drei schöne Pflänzchen aufgegangen und setzt die, naja, gut.
Ja, also guter Punkt.
Wichtig ist, dass man sich so ein bisschen auch nach den Pflanzenfamilien orientiert, dass man weiß, gut, Möhren, Sellerie und Petersilie gehören zu einer Familie, den Doldengewächsen. Die ganzen Kohlarten, Radieschen, Rettich, Senf, das ist eine Familie. Dann Tomaten, Paprika, Auberginen sind eine Familie. Und wenn man dann weiß, gut, es ist nie gut, Pflanzen von einer Familie zu oft und zu dicht zusammenzusetzen, sondern da lieber eine andere Pflanze nehmen. Pflanzen, die mit dieser Familie dann wirklich wenig verwandt sind. Das wird immer besser gehen.
Und das Ganze auch zeitlich, also über mehrere Jahre hinweg eher wechseln.
Ja.
Und den ganzen, weiß nicht, 3 bis 4 Jahre Pause gönnen, bevor dann dieselbe Pflanzenfamilie wieder am selben Ort eingepflanzt wird.
In manchen kleinen Gärten wird das 3 bis 4 Jahre vielleicht nicht gehen. Dann muss man eben den Boden möglichst viel mit Kompost versorgen, und zwar mit unterschiedlichen Kompost aus unterschiedlichen Pflanzen. Da haben wir wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass es dann geht, wenn man selbst Kompost baut und alle gemischten Pflanzenabfälle da reingibt, dann kommen ja auch diese, ja, das, was aus diesen Pflanzen dann entsteht, wieder auf das Land. Und dann geht es, dann kann man auch nach 2 Jahren schon die nächsten, also dieselbe Pflanze wieder setzen.
Stichwort Boden und Kompost, da haben Sie einen Zaubertrank, der nennt sich Humofix. Was ist Humofix?
Also das ist ein Kräuterpulver aus 5 Kräutern, dann kommt Eichenrinde, Milchzucker und Honig noch dazu. Hat eine Engländerin erfunden. Also es heißt nicht erfunden, sondern es sind dieselben Kräuter, die die Anthroposophen für ihre Präparate verwenden. Miss Bruce hatte in England einen riesengroßen Garten, den sie immer mit Mist versorgt hatte. Und als sie keine Landwirtschaft mehr hatte, hat sie diese biologisch-dynamischen Präparate verwendet, hatte damit guten Kompost und hat auf eigene Faust das den Kleingärtnern weitergeben wollen. Und da hatte sie große Schwierigkeiten, weil die gesagt haben, das geht nicht, die müssen alle erst Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft werden. Und dann hat sie gesagt, dann mache ich daraus eben ein eigenes Präparat und hat da ein ganz einfaches Sammelpräparat raus gemacht, alle Pflanzen gemischt, also gut geerntet, sorgfältig getrocknet, gemahlen, gemischt, und hat damit Versuche gemacht und das klappte ganz genauso gut. Sie hat dann Komposte hergestellt mit den biologisch-dynamischen Präparaten und mit ihrem Sammelpräparat. In England heißt das Quick Return Powder. Und hat die Kompostproben eingeschickt zur Untersuchung und hat immer bestätigt bekommen, beide sind absolut gleichwertig. Das heißt also, der Kompost wird mit den biologisch-dynamischen Präparaten auch sehr gut, möchte ich jetzt nichts gegen sagen, aber es geht auch einfacher.
Wunderbar. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass auch viele junge Leute, also unter 30, das Gärtnern für sich wieder entdecken. Welchen Rat können Sie denn denen geben, wenn man anfängt, ohne sich zu übernehmen, also so die ersten Schritte in diese Richtung?
Ja, nicht zu viel auf einmal in einem Jahr erreichen wollen. Es kommt halt auch darauf an, wie gut der Boden ist. Zunächst mal vielleicht eine Bodenprobe, wenn das ein sehr schwerer Boden ist. Erstmal den Boden mit Senf, Phacelia so ein bisschen auflockern. Phacelia ist übrigens mit keiner unserer Gemüsepflanzen verwandt und kann deshalb unbedenklich immer zwischendurch als Vor- und Nachpflanze oder Zwischenpflanze verwendet werden. Während bei Senf ist es so, dass er mit Kohlpflanzen verwandt ist. Also dann erstmal den Boden halt bedecken, aufflockern und dann eben kleine Beete mit 3-4 Kulturen, die, ja, ich rate dann immer dazu, solche Kulturen anzubauen, wenn man anfängt, die man dann auch frisch isst. Beispielsweise Salate, unterschiedliche Salat, Pflücksalate sind einfacher als Kopfsalat. Dann Tomaten, 1 oder 2 Tomatenstöcke, 1 oder 2 Gurken, die isst man ja auch frisch. Dann Radieschen, die sind immer gut. Kohlrabi wachsen schnell, während verschiedene Kohlköpfe dann doch schon wieder etwas mehr Pflege brauchen. Da kann man dann erstmal so mit diesen Pflanzen anfangen, die man wirklich frisch isst, dass man die dann nicht aus dem Supermarkt beziehen muss. Das macht großen Spaß. Während beispielsweise Bohnen oder Möhren geht auch. Möhren ist, denkt man sich so leicht, aber die ist manchmal sehr heikel, geht also ganz schwer auf. Aber da habe ich noch einen guten Tipp. Wer Möhren säen will, der soll dazwischen einige Dillkörner mischen. Und der keimende Dill, der bewirkt, dass die Möhren auch eher aufgehen und eher keimen.
Ah, okay.
Aber da muss der Boden halt auch gut gelockert sein.
Okay. Ich habe zum Schluss noch eine Frage aus unserer Community. Und zwar, wie geht man denn in der Mischkultur mit mehrjährigen Pflanzen um? Also jetzt gerade das Thema Fruchtwechsel, die kann man ja vielleicht nicht einfach so platztechnisch verändern.
Ja, da haben wir das Prinzip, dass wir die teilweise an den Beeträndern haben oder andere Beete damit umsäumen. Beispielsweise mehrjähriges Bohnenkraut, das kann man sehr schön um ein Beet herumpflanzen, auch Salbei. Also wenn man einen kleinen Garten hat, kann man sich ja kleinere Beete machen und die dann mit verschiedenen mehrjährigen Pflanzen umsäumen. Und man muss da nicht immer nur eine Pflanze nehmen, sondern kann das ruhig mischen. Beispielsweise Salbei, Zitronenmelisse und was hat man noch dazu? Üsop, der ist etwas unbekannter, ist aber auch eine sehr schöne Pflanze. Das so um die Beete herum, das wirkt sehr gut.
Ja, genau. Üsop gibt es übrigens auch in der Alphabet-Bibliothek in unserer digitalen. Also die Pflanzdatenbank hat schon über 1000 Sorten und der ist auf jeden Fall auch dabei. Schwester Christa, ich sage vielen Dank für das interessante Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war wahnsinnig viel Wissenswertes dabei in dieser halben Stunde. Jetzt kommt bestimmt die Frage auf, ob man sich diesen Klostergarten auch mal anschauen kann. Momentan ist das vermutlich schwierig wegen der Corona-Situation. Wir hoffen alle, dass die sich irgendwann wieder bessert. Kann man sich denn dann informieren auf der Website und den Garten auch mal besuchen?
Also im Moment geht ja nur die Website. Ja. Da können Sie gerne reinschauen. Da sehen Sie auch schöne Fotos von unserem Garten. Wenn die Corona-Zeit vorbei ist, dann hoffen wir, dass wir den Garten wieder samstags nachmittags für Besucher öffnen können. Das hatten wir jahrelang immer und es war immer im Sommer ein großer Besucherstrom da. Wer mit einer Gruppe kommen will, konnte sich dann auch anmelden zu einer Führung oder halt einfach so durch den Garten gehen. Aber da können wir jetzt noch leider keine Pläne machen. Ob das dieses Jahr noch im Spätjahr noch mal möglich ist, wissen wir noch nicht.
Ja, klar. Also solange einfach mal informieren auf www.abtei-fulda.de. Da gibt es auch noch mal einen Bereich zum biologischen Gartenbau und auch einen Shop, wo es, glaube ich, auch einige ihrer Bücher gibt. Da kann man das Ganze noch mal nachlesen. Und dann kann man ja hoffentlich den Garten auch irgendwann mal besuchen. Bis dahin muss man sich die Fotos anschauen. Wenn ihr zu Hause eure Beete auch nach dem Mischkulturprinzip planen wollt, dann geht doch einfach mal auf alphabet.org und testet unsere App, weil auch die berücksichtigt Mischkulturprinzipien, dann wird die Planung ganz leicht. Das war's für heute schon mit Da haben wir den Salat, dem Alphabet-Podcast. Danke nochmal an Sie, Schwester Christa, es war ganz toll. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude im Klostergarten, viel Erfolg mit Ihren Büchern und natürlich dem Gemüse und vor allem bleiben Sie gesund.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen natürlich auch und auch alles Gute weiter für Ihre Arbeit.
Dankeschön und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Bis dahin einen schönen Start ins Gartenjahr. Tschüss.
Tschüss.